True Stories.
Am 10. Juli 1985 kommt es im Hafen von Auckland zur Katastrophe. Bei einem Bombenanschlag auf Greenpeace kommt der Fotograf Fernando Pereira ums Leben. Jetzt versucht die neuseeländische Polizei, das Verbrechen aufzuklären. Die Spur führt schnell nach Frankreich. Warum versucht die Regierung dort die Sache zu vertuschen? Dieser Fall ist brisant und er führt zu ernsthaften diplomatischen Zerwürfnissen.
Ihr seid bei True Stories gelandet, dem True Crime Podcast mit den Story-Juwelen. Wir sind Lina und Martin aus Berlin und wir filtern für euch die besten wahren Geschichten heraus und sorgen dafür, dass ihr sie einmal in der Woche auf die Ohren bekommt.
Und wir sind mitten in einem krassen Fall stehen geblieben in den 1980er Jahren. Greenpeace ist in Neuseeland auf der Durchreise nach Französisch-Polynesien.
Dort wollen sie gegen Atombombentests protestieren und das ist das Thema der Stunde.
Zumindest in den 80ern.
Die USA haben ihre Atombombentests schon langsam zurückgefahren, aber Frankreich ist immer noch mit besonderem Eifer bei der Sache und zieht damit zunehmend den Hass der Welt auf sich.
Und wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, Lina, wie wir uns für die Umwelt stark gemacht haben als Kinder. Und das waren ja auch oft die Auswirkungen davon, dass Greenpeace auf diese Sachen aufmerksam gemacht hat. Und ich habe jetzt in dieser Woche nochmal darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich ja persönlich eigenhändig die französischen Atomtests gestoppt habe.
Ach was.
Als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, in die 5. Klasse, sind wir in eine, ja, so eine abgeschrabbelte Baracke gekommen. Das war unser Klassenraum und der musste erstmal hergerichtet werden. Das heißt, wir haben die Wände weiß gemalt und wir haben auch Vorhänge aufgehangen, die wir dann selber auch bemalt haben mit Sprüchen. Und da stand dann so Sachen drauf wie Atomkraft, nein, nein. Oder aber auch so Sachen wie Fuck Chirac.
Ja, Fuck Chirac, daran kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich das Wort Fuck gelernt habe, was wir natürlich in diesem Podcast möglichst selten benutzen wollen. Ja, aber sonst ein Wort, das ich durchaus auch des Öfteren mal benutze, so im Alltag.
War also ein Riesenerfolg, die Aktion, ja. Und was für mich eigentlich interessant ist, heute ist, als ich diesen Fall durchgearbeitet habe, dass man jetzt eigentlich nochmal so in Retrospektive das versteht, was damals los war und wie auch Frankreich da eigentlich in Ungnade gefallen ist mit dem Rest der Welt über diese Atombombentests.
Also ich versuche mich nochmal zu erinnern, was letzte Woche passiert ist. Da war einmal der Bombenanschlag im Hafen von Auckland. Da ist ein Fotograf dabei gestorben von Greenpeace. Dann gab es ein paar Beobachtungen, also ein verdächtiges Segelschiff mit Franzosen an Bord. Dann ein Schlauchboot mit Tauchern. Ein Ehepaar am Flughafen mit gefälschten Schweizer Pässen. Und die sitzen jetzt in Untersuchungshaft, oder?
Genau, die sitzen jetzt in Neuseeland in einer Zelle in Untersuchungshaft. Und man hat herausgefunden, dass die wohl zum französischen Geheimdienst gehören.
Ja, genau.
Aber es ist nach wie vor unklar, wie diese ganzen Dinge zusammenkommen. Es ist noch ein großes Puzzlespiel, aber versprochen, wir werden am Ende dieser Folge diesen Fall lösen. Außerdem beleuchten wir in dieser Folge so ein bisschen die Hintergründe, warum Frankreich in den 80er und 90er Jahren so sehr an Glaubwürdigkeit verloren hatte und warum Jacques Chirac immer noch mehr Atombombentests machen wollte, als das eigentlich schon gar nicht mehr en vogue war, weil ja auch Greenpeace in den 80er Jahren ganz klar diese Message auch verbreitet hat, dass diese Atombombentests eine große, große Schande und eine große Sünde an der Natur sind. Nichts ist wahrer als das, was öffentlich geleugnet wird. So geht ein bekanntes Sprichwort. Und der Terroranschlag der französischen Regierung auf das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior ist dafür ein gutes Beispiel. Bei der Operation, die nicht nur völlig unnötig ist, sondern auch noch völlig schlampig durchgeführt ist, wird der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira getötet. Obwohl bereits innerhalb weniger Tage Beweise vorliegen, weist Frankreich die Verantwortung mehr als 2 Monate lang von sich. Am 10. Juli 1985 hatte es gleich 2-mal geknallt. Um kurz vor Mitternacht waren 2 Bomben hochgegangen und hatten das Flaggschiff von Greenpeace, die Rainbow Warrior, versenkt. Da das Boot im Hafen von Auckland lag, konnte sich die Crew an Land retten, bis auf den Fotografen. Er kam durch die 2. Bombe ums Leben. Jetzt herrscht kollektive Bestürzung. Zum ersten Mal ist Greenpeace Ziel eines so schweren Angriffs geworden. Zum ersten Mal hat die Organisation eines ihrer Mitglieder verloren. Und zum ersten Mal wird Neuseeland Ziel eines Bombenanschlags auf seinem eigenen Staatsgebiet. Hinter vorgehaltener Hand hat die Polizei in Neuseeland schon lange den Verdacht, dass dies wohl eine Art präventiver Vergeltungsschlag der Franzosen gegen die Umweltaktivisten sein könnte. Das gilt es also nun zu beweisen. Im Polizeipräsidium von Auckland konzentriert sich das Ermittlungsteam also auf die zwei Verdächtigen, die sowieso schon in Gewahrsam bei ihnen sind, das vermeintliche Ehepaar Tourange. Sie waren in Zusammenhang mit einem Schlauchboot gebracht worden. Als sie kurz nach dem Anschlag das Land verlassen wollten, wurden sie an der Autovermietung von der Polizei aufgegriffen. Die Ermittler finden heraus, dass Sophie Tourange wenige Stunden vor dem Anschlag einen seltsamen Anruf nach Paris getätigt hat. Das Ehepaar Tourange ist definitiv nicht auf Flitterwochen hier. Stattdessen sprachen sie wohl am Telefon mit ihrem Onkel Emil.
Also der Onkel Emil könnte zu den Auftraggebern dieses Anschlags führen.
Ja, und die Ermittler fragen bei Interpol nach und ist diese Telefonnummer irgendwem bekannt? Und die Antwort ist überraschend. Es handelt sich um eine Telefonnummer beim französischen Verteidigungsministerium.
Oha, okay.
Und jetzt werden die Dinge langsam klar für die Polizisten. Wenn hier französische Agenten in den Fall verstrickt sind, müssen auch Frankreich und sein Auslandsgeheimdienst verwickelt sein. Als die Namen des Ehepaars, also der Agentin Major Hélène Maffard und Captain Dominique Prieur, an die Öffentlichkeit gelangen, erwartet die Öffentlichkeit jetzt natürlich, dass die französische Regierung eigentlich alles in Bewegung setzt und unverzüglich einen Krisenstab einrichtet, um diesem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Frankreichs Verteidigungsminister Charles Hernu muss von der Aktion gewusst haben. Doch aus seinem Ministerium und aus dem Präsidentenpalast dringt nichts nach außen. Die Regierung steht geschlossen und behauptet felsenfest, von diesem Anschlag nichts zu wissen. Präsident François Mitterrand und Charles Hernu bleiben also stur. Sie sind sich ihrer Sache sicher, außerdem ist sowieso gerade Sommerloch in Frankreich und der Skandal wird bestimmt keine großen Kreise ziehen. Die Sache wird versanden. Doch das ist ein waghalsiges Kalkül, das gehörig nach hinten losgeht. Denn Mitte August kocht die Sache wieder hoch. Nach und nach werden immer mehr Ermittlungsergebnisse veröffentlicht und das weltweite Medienecho ist riesig. Der Druck auf die französische Regierung wächst also. Aber wer hat Interesse daran, eine solche Aktion durchzuführen? Wer steuert so etwas? Und je länger die Ermittler in Neuseeland graben, desto offensichtlicher werden die Zusammenhänge. Der Ausgangspunkt dieser Geschichte ist die französische Marine. Man muss nämlich wissen, dass die französischen Admiräle, die im Pazifik arbeiten, ja, die sind sowas wie kleine Fürsten, die ihre kleinen Fürstentümer haben. Und sie sind die Erbringer einer großen, wichtigen Mission von nationaler Wichtigkeit. Das ist deren Selbstbewusstsein.
Also das ist so ihre Auffassung.
Genau. Und die Atombombentests selbst, sowie die Sicherheit des Atolls, wo das alles stattfindet, ne, das fällt in deren Hände. Und deshalb herrscht auch auf den Mururoa-Inseln ja sowas wie eine Militärherrschaft. Ne? Also nicht direkt, aber die haben das Sagen.
Die Franzosen haben es fest im Griff.
Die haben es fest im Griff und diese Admiräle sorgen dafür, dass da alles reibungslos läuft. Und somit ist also diese kleine Gruppe von Öko-Hippies, die denen da jetzt irgendwie auf der Nase rumtanzt, das ist eine extreme Provokation für die. Und dazu natürlich noch in den französischen Hoheitsgewässern, ja. Das können diese Fürsten des Pazifiks überhaupt nicht gut wegstecken. Es entsteht also ein verzerrtes Feindbild, in dem die kleinen Umweltschützer wesentlich größer und wichtiger erscheinen, als sie es in Wirklichkeit sind. Dass dabei die Verhältnismäßigkeit ziemlich ins Wanken kommt, verstehen scheinbar nur die wenigsten in der Marine. Denn das, was die Admiräle hier geplant haben, ist eine komplette Überreaktion.
Also es könnte sein, dass die hinter dem Attentat stecken. Könnte sein.
1985 beginnt die Operation Teuflisch, die Operation Satanic.
Wow.
Der Chef der Kommandoeinheit lässt seine Agenten wissen, ich will Feuer und Hitze sehen. Mit anderen Worten, eine Explosion. Damit ist er keinesfalls alleine. Er weiß sich voll auf Linie mit seinem Verteidigungsminister.
Also Moment, wir befinden uns wirklich in den 1985er Jahren, nicht im Mittelalter?
Es klingt ein bisschen wie im Mittelalter oder wie im Ersten Weltkrieg oder so, aber sie planen da jetzt irgendwie große Dinge, ja? Und heute glauben Journalisten, dass vielleicht sogar Charles Hernu, also der Verteidigungsminister, persönlich den Befehl gegeben haben könnte, versenkt sie. Aber begonnen hatte es schon viel früher. Denn die verhältnismäßig immer noch kleine Greenpeace-Gruppe wird längst vom französischen Geheimdienst infiltriert. Die DGSE-Agentin Christine Carbon, die zuvor an Geheimdienstmissionen im Nahen Osten gearbeitet hatte, gibt sich als Umweltschützerin Frédérique Bonlieu aus, um das Greenpeace-Büro in Auckland zu infiltrieren. Und Carbon macht ihre Sache gut. Sie beteiligt sich an Anti-Atom-Protesten von Greenpeace, freundet sich mit den Aktivisten und Freiwilligen an, schläft auf ihren Sofas und sammelt, das ist entscheidend für die Franzosen, vertrauliche Details über die Arbeitsweise von Greenpeace.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an meine Folge Undercover Cop.
Genau.
Da hatte sich ja auch dieser englische Cop den Umweltaktivisten angeschlossen.
Absolut. Es ist wirklich genau dasselbe, ja. Also sie hat sich eingeschlichen und sammelt diese ganzen Details und gibt das weiter an die Franzosen. Und sie erzählt den Leuten, sie sei eine französische Aristokratin und eine Umweltaktivistin. Und so wird sie natürlich wohlwollend aufgenommen bei Greenpeace, weil das finden die natürlich total cool. Eine Aristokratin, die sich im Widerstand gegen die eigene Regierung befindet, das feiern die natürlich total, ja. Und sie hilft sogar Greenpeace, einen Brief an den Präsidenten Mitterrand zu schreiben, in dem Greenpeace ihn auffordert, die Atomtests einzustellen. Also das ist cool. Also sie schreibt wirklich, als Geheimdienstmitarbeiterin schreibt sie diesen Brief halt an Mitterrand.
Okay.
Ja. Und während ihrer Arbeit für das Büro in Auckland überwacht Carbon auch heimlich die Kommunikation der Rainbow Warrior, sammelt Karten und Routen und gibt geheime Informationen an die französischen Admiräle weiter. Die Operation Teuflisch wird nun hastigst innerhalb weniger Monate vorbereitet, zu kurzfristig, um alle Risiken auszuschalten. Blöd ist zum Beispiel, die Vorbereitung, also die Aufklärungsmission, lief in den Sommermonaten, der eigentliche Anschlag im Juli, im neuseeländischen Winter. Im Sommer herrscht ein viel geschäftigeres Treiben, man kann einfach in der Menge untertauchen. Aber im Winter fällt man natürlich sofort auf als Fremder, ja wie so ein bunter Hund in Auckland eigentlich. Und diese Operation hat 4 Monate Vorlauf. Normalerweise müsste man dafür mindestens 12 Monate einplanen. Und so funktioniert die Mission. Im Wesentlichen gibt es 4 Bausteine. Erstens. Die Agentin Carbon ist bereits in Auckland und infiltriert die Greenpeace-Gruppe. Von ihr kommen die Informationen. Zweitens. Das angebliche Flitterwochenpärchen Tourange wird mit gefälschten Schweizer Pässen aus Frankreich entsandt. Die Reise bringt sie von Paris nach London und von dort nach L.A., von dort nach Hawaii und von dort nach Auckland. Drittens. Die 4-köpfige Besatzung des Segelschiffs Au Vent reist angeblich in ihrem Minisegelboot für einen Tauchtrip nach Neuseeland und angeblich segeln sie quer durch den Pazifik von Neukaledonien nach Auckland, weit über 1000 Kilometer in so einer kleinen Nussschale. An Bord der Sprengstoff. Viertens. Die 2 Kampftaucher werden aus Papeete aus Tahiti eingeflogen, der Hauptstadt von Französisch-Polynesien. Angeblich wollen sie in Neuseeland Ski laufen. Es ist also eine riesige Operation, 9 oder sogar 10 Leute sind beteiligt und das sind nur die Spezialisten, die extra eingeschifft werden. Im Hintergrund operieren bereits weitere Leute, die die Einheit im Notfall retten sollen. Französische Undercover-Agenten und Militärs, die sowieso schon in Neuseeland sind, koordinieren die ganze Aktion.
Das ist ja ganz schön aufwendig.
Auf jeden Fall. Das Ehepaar Tourange hat 3 Wochen, um die Gegend auszukundschaften, den Hafen von allen Seiten zu inspizieren, Treffpunkte auszumachen und sie passen das Segelboot ab und nehmen den Sprengstoff, die Taucheranzüge und das Schlauchboot entgegen. Außerdem haben sie einen Evakuierungsort für ihre Einheit gefunden. Am 10. Juli ist es dann soweit. Die Touranges begeben sich zu einem kleinen Segelhafen, der zu einem lokalen Segelclub gehört und abseits von dem Hafen liegt, in dem die Rainbow Warrior angedockt ist. Kurze Zeit später treffen die Kampftaucher ein und die Touranges übergeben ihnen die Ausrüstung. Jean-Luc Trister ist der erfahrenste und am besten ausgebildete Kampftaucher seiner Generation. Später werden ihn rund 30 Jahre lang Gewissensbisse plagen. Doch in diesem Moment weiß er noch nicht, dass er schon bald einem Mann das Leben nehmen wird. Er spult einfach nur ein Programm ab, für das er bestens vorbereitet und ausgebildet wurde. Er steigt mit seinem Kollegen zusammen in das Schlauchboot und fährt in die Bucht hinaus, bis fast auf die gegenüberliegende Seite des Hafens. An einer möglichst unbeobachteten Stelle beginnt der schwierige Teil. Im Schlauchboot liegend ziehen sich die Kampftaucher um und rüsten sich aus. Der wichtigste Teil ihrer Ausrüstung sind spezielle Sauerstoffflaschen, die beim Ausatmen keine Blasen verursachen. Die Haftminen schnallen sie sich auf den Rücken. und so voll beladen tauchen sie ab.
Das klingt echt ein bisschen wie aus einem Bond-Film.
Total. Und ihre Entfernung ist jetzt zur Rainbow Warrior ist ungefähr 1 Kilometer und das haben sie vorher ausgerechnet. Bis zu dem Ziel müssen sie also 30 Minuten schwimmen. Sie haben das genau ausgerechnet, so und so viele Schläge mit den Flossen und dann kommt man so und so weit und ja.
Okay.
Kampftaucher Jean-Luc Trista erinnert sich später, wir erreichten das Pier. Es war nachts. Wir hatten einen Kompass und wir hatten uns die Details gemerkt. 100 Flossenschläge entsprachen so und so viel Meter. Wir tauchten kurz auf, um sicherzugehen, dass es das richtige Ziel war. Dann ging es los. Bei den täglichen Erkundungstouren war den Tauchern schon im Vorhinein aufgefallen, dass manchmal Segelschiffe an der Rainbow Warrior anlegten und somit in der zweiten Reihe parkten. Und aus diesem Grund entschließen sich die Taucher also, die Minen nicht an der nach außen gewendeten Seite anzubringen, sondern an der Seite des Rumpfes, der zur Kaimauer schaut. Um 20 Uhr sind die Minen angebracht. Die Taucher schwimmen wieder 30 Minuten zurück zum Schlauchboot für die Evakuierungsphase. Das Ehepaar Tourange ist nun wieder im Einsatz und möchte die rückkehrenden Taucher abfangen. Sie sollen die Ausrüstung der Taucher entgegennehmen und sie anschließend verschwinden lassen. Das Problem dabei? Im Hafen patrouilliert ein Polizeiboot. Das Schlauchboot kann nirgendwo unentdeckt anlegen. Denn der 10. Juli war ein besonders sonniger Tag gewesen und überall in der Bucht sind jetzt noch Angler unterwegs, die die Abendstunden nutzen wollen. Der erste Anlegepunkt fällt also aus. Doch auch der zweite Punkt ist nun voller Menschen. Also fährt das Boot zur sogenannten Rettungszone. Ein Steg in der Nähe des Segelclubs. Doch die Wachmänner bekommen von der Landung mit und alarmieren die Polizei. Die Touranges werden entdeckt, das Nummernschild wird später der Polizei gemeldet. Und damit ist der ganze Plan ins Wanken geraten. Das fast 100-köpfige Ermittlerteam wird später so gut wie jede Bewegung der Touranges rekonstruieren können. Wann sie wo waren, wen sie getroffen haben. Es wird bekannt, dass die Touranges wenige Tage vor dem Attentat einen kleinen Rastplatz ansteuerten, wo dann ein zweites Auto aus entgegengesetzter Richtung kommend anhielt und den Touranges Tauchausrüstung übergab. Ein ebenfalls auf dem Rastplatz parkender Familienvater findet das alles höchst sonderlich. Als er später von dem Attentat in der Zeitung liest, verständigt er sofort die Polizei. Und jetzt wird auch Christine Cambon enttarnt, die angebliche Französin Frédérique Bonlieu, die die Greenpeace-Freiwilligen in Neuseeland bespitzelt hatte. Sie ist in Wirklichkeit Hauptmännin der französischen Armee. Und jetzt wird auch bekannt, wer auf dem Segelschiff Auvent unterwegs war. Ein Zollbeamter hatte das Boot ja Tage vor dem Anschlag aufgegabelt und sich über die frischen und unbenutzten Reisepässe der Besatzung gewundert. Und jetzt weiß man, in Wahrheit handelte es sich um 3 Spezialagenten des Geheimdienstes sowie einen Arzt, der auf Tauchverletzungen spezialisiert ist. Die Polizei kann ein Treffen belegen zwischen der Crew des Bootes und dem Ehepaar Tourange, bei dem der Sprengstoff übergeben wurde. Und noch besser, bei forensischen Untersuchungen werden die Fingerabdrücke des Ehepaars auf Dokumenten gefunden, die von der Auvent stammen.
Ja, also durch diese vielen Hinweise wirkt es so, als wäre die Sache jetzt ziemlich klar für die Polizei in Auckland.
Genau, also langsam kommen die Puzzlestücke alle zusammen und sie können ihre Theorie eigentlich ganz gut beweisen und sind somit da eigentlich jetzt auch auf der richtigen Fährte. Und was eigentlich wirklich auffällt bei dieser ganzen Aktion, ist die extreme Fahrlässigkeit von all den Leuten, die da involviert waren. Und man kann sagen, die Agenten des französischen Geheimdienstes haben Spuren hinterlassen, die einem Trampelpfad gleichen, so drückt das einer der Polizisten später aus. Die Presse schreibt später, das Einzige, was eigentlich noch gefehlt hatte, sei eine Baskenmütze, eine Flasche französischer Wein und ein Baguette. Und das ist zwar so dumm, dass es eigentlich witzig ist, aber man betrachtet das in Neuseeland natürlich aus einer sehr negativen Perspektive. Ne? Es ist eigentlich das großkotzige, arrogante Verhalten einer atomaren Supermacht, die sich für etwas Besseres hält und es gar nicht nötig hat, ihre dreckigen Geschäfte zu maskieren. Und somit kocht die Stimmung in Neuseeland gerade ziemlich hoch. Kurz nach den Enthüllungen geht der neuseeländische Premierminister David Lange vor die Presse. Und in Neuseeland sind bald Wahlen und deshalb findet er ziemlich scharfe Worte. Sollte die französische Regierung in diesen Fall verwickelt sein, dann bestehen nach dem internationalen Völkerrecht erhebliche Ansprüche gegen den französischen Staat. Die Neuseeländer sind empört. Dieser Angriff kommt einem kriegerischen Akt sehr nah. Und in Neuseeland folgt darauf ein nationaler Aufschrei. Und da aus Frankreich immer noch keine Reaktion kommt, nehmen die Behörden in Neuseeland nun auch keine Rücksicht mehr. Und jetzt werden nach und nach die Namen der Hintermänner veröffentlicht. Und somit sind die Agenten für die französische Regierung natürlich für immer verbrannt.
Ja, aber das ist ja auch hart. Also die sind natürlich jetzt auch selber in Gefahr, ne? Wenn da irgendwelche Leute Hass gegen sie haben. Aber gut, das war jetzt die Maßnahme, die Auckland ergriffen hat.
Pech gehabt, würde ich mal sagen. Sie hätten das ja irgendwie da das Ruder in die Hand nehmen können, aber sie haben sich entschieden, nichts zu tun. Und somit haben sie sich da selber eigentlich reingeritten, ja. Doch trotz der eindeutigen Beweislage, die dank dieser überaus stümperhaften Vorstellung der Geheimagenten entstanden ist, bleibt die französische Regierung bei ihrer ursprünglichen Aussage vom 11. Juli und lässt verlauten, Frankreich sei in keiner Weise an den Vorkommnissen beteiligt gewesen. Aber intern, hinter verschlossenen Türen, stürzt die Affäre die Regierung in eine ziemliche Krise. Präsident Mitterrand sitzt in der Falle. Sein Innenminister sagt ihm, wir können das klären. Wir legen die Karten auf den Tisch und verhandeln mit der Regierung von Neuseeland. Denn unter den Geheimdiensten der Welt gibt es eine etablierte Weise, Konflikte dieser Art zu lösen. Der Chef des Geheimdienstes in Frankreich könnte einfach seinen Amtskollegen in Neuseeland anrufen und man könnte für einen kleinen Preis oder eine Gefälligkeit oder einer finanziellen Zuwendung irgendwie das Problem unter den Teppich kehren.
Oder eine Flasche französischen Wein.
Ja, oder ein Baguette. Doch der französische Präsident ist schon entschieden. Er wird sich keinen Millimeter bewegen. Nein, niemals. Es geht hier um nichts Geringeres als um die Ehre Frankreichs.
Also jetzt, wo sie sich so in die Scheiße reingeritten haben, wäre es doch eigentlich günstiger, mal von dem hohen Ross runterzukommen und die Sache einfach mal zu klären.
Auf jeden Fall. Die Beweislage ist ja wirklich erdrückend. Und er könnte das ja einfach jetzt halt ungeschehen machen oder zumindest irgendwie dazu stehen und sagen, ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Also, na, wir klären das jetzt hier so. Aber nein.
Es geht um die Ehre.
Es geht um die Ehre, ja. De facto spielt hier natürlich noch eine andere Sache eine Rolle. Und zwar ist Mitterrand Präsident einer linken Regierung. Und einzugestehen, dass Frankreich, ein linksgerichtetes Land, Agenten geschickt hat, um das Boot einer Gruppe harmloser linker Umweltaktivisten in die Luft zu jagen und jemanden zu töten, ja, das ist natürlich sehr schwierig für die Regierung.
Ja, das stimmt, denn dadurch, dass jetzt diese linke Regierung in Frankreich Greenpeace als linke Organisation angegriffen hat, machen sie sich ja total unglaubwürdig.
Komplett. Also mir fällt auch nichts Krasseres ein, wie man jetzt das eigene Volk noch besser hinters Licht führen könnte. Doch die französische Presse wittert bereits den faulen Fisch und konfrontiert Verteidigungsminister Charles Hernu. Und der versucht das Problem wegzulachen. Hahaha, nein, an Rücktritt sei gar nicht zu denken, nicht mal im Traum würde er darüber nachdenken. Man müsse einfach abwarten und die Zukunft würde schon die Wahrheit ans Licht bringen. Dennoch, die Regierung in Frankreich ist jetzt unter extremem Druck. Es wird ein hoher Beamter abgestellt, der eine Untersuchungskommission in dem Fall leiten soll. Charles de Gaulles ehemaliger Generalsekretär Bernard Tricot soll die Sache richten. Er ist bekannt dafür, sich nicht von den Geheimdiensten hinters Licht führen zu lassen. Ein Mann mitten aus dem Zentrum der Macht mit einem großen Rückgrat. Das strahlt Vertrauen aus, nach innen und nach außen. Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass nach und nach genau das passiert, wogegen Tricot ins Rennen geschickt wurde. Er lässt sich komplett um den Finger wickeln. Der Geheimdienst schreibt ihm geradezu seine Antworten vor. Er lässt sich mit Haut und Haar einspannen in einen Vertuschungsskandal. Und das funktioniert ganz einfach. Der Geheimdienst versorgt ihn einfach mit Falschinformationen. Am 20. August 1985 kommt die von Bernard Tricot geleitete Untersuchungskommission sehr schnell zu dem Schluss, die Regierung habe das Attentat auf die Rainbow Warrior nicht angeordnet und es lägen keine Beweise dafür vor, dass der DGSE seine Agenten die Durchführung der Operation Satanic befohlen habe. In einem wenig überzeugenden Versuch, ihre Anwesenheit der eigenen Agenten in Neuseeland plausibel zu machen, erklärt dann Tricot auch noch, es seien tatsächlich 6 Geheimagenten nach Neuseeland geschickt worden, aber die seien nur da gewesen, um Informationen über Greenpeace zu sammeln.
Okay. Das heißt, die Beamten aus dem Ministerium belügen jetzt den Ermittler.
Die machen den komplett zum Affen, ja. Aber trotzdem natürlich die Frage, wer steckt jetzt wiederum dahinter, ja? Wer befiehlt diesen Geheimdienstlern so dreist zu lügen? Die Medien haben jedenfalls keine Lust, sich an der Nase herumführen zu lassen und sie rennen nun die Türe im Verteidigungsministerium ein, dem der Geheimdienst unterstellt ist. Aber dort will man sich lieber nicht in die Untersuchung von Bernard Tricot einmischen, das wäre wirklich nicht gut. Doch je mehr Zeit verstreicht und je mehr die Presse aus Neuseeland Informationen über den Tathergang verbreitet, desto stärker spüren die französischen Politiker den Druck auf dem Kessel. Wie kann man da noch reagieren? 5. September 1985. Der Tricot-Bericht wird über Bord geworfen und nach den Enthüllungen der einflussreichen Tageszeitung Le Monde ordnet Frankreichs Premierminister eine neue Untersuchung an. Und diesmal soll niemand Geringeres als der Verteidigungsminister Charles Ennui die Leitung übernehmen. Ausgerechnet der, ja. Und nach Wochen des Schweigens versucht nun also Charles Ennui, seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Schlinge zieht sich ja eigentlich um ihn zu. Und es beginnt eine Täuschungskampagne, die bewusst die Medien und die Öffentlichkeit in die Irre führen soll. Und dafür manipuliert er die Berichterstattung mithilfe einer Handvoll Medienvertreter, die für einen schmalen Taler dafür bereit sind, mitzumachen. Und jetzt werden diverse Theorien in Umlauf gebracht. Ja, wer steckt wohl hinter so einer Aktion, in der ein Schiff der Umweltschutzorganisation Greenpeace mitsamt ihres Fotografen zerstört wird? Natürlich die extreme Rechte, zusammengeschlossen in einer großen Verschwörung. Ja, also das ist natürlich kompletter Quatsch. Und als das nicht funktioniert, beschuldigt man einfach ausländische Geheimdienste. Also zum Beispiel die Briten, ja, James Bond oder der KGB. Und dann die Sabotagetheorie von abtrünnigen französischen Agenten, die da irgendwie eine Aktion gestartet hätten. Keiner hätte davon da gewusst. Ja, wer blickt da noch durch? Was ist da jetzt wahr?
Also da werden jetzt Theorien an den Haaren herbeigezogen.
Es wird an den Haaren herbeigezogen. Und es ist ein komplettes Wirrwarr an Theorien und keiner weiß es. Eigentlich so ein bisschen typisch klassische Fake News eigentlich. Die Frage ist natürlich trotzdem, warum macht der Verteidigungsminister das? Und kann er nicht einfach die Schuld abweisen, irgendein Bauernopfern bringen und damit sich selber retten? Nein, das geht nicht, weil diese Option hat er nun nicht mehr. Denn für ihn geht es in dieser Affäre wirklich um alles, für das er steht. Charles Ennui ist nämlich ein alter Kumpel von François Mitterrand, dem momentanen Präsident, und der ist auch der, der ihn zum Verteidigungsminister gemacht hat. Und Ennui ist es auch, der den Präsidenten davon überzeugt hatte, weiterhin Atombombentests durchzuführen. Er glaubt an diese Tests, gar nicht primär an die dort getesteten Waffen, sondern an die Tests als Waffe an sich, als Abschreckung für alle anderen Staaten. Also kurz gesagt, für Ennui geht es hier gerade um alles. Und er windet sich wie ein Fisch am Angelhaken. Doch es kommt noch dicker für Ennui. Am 19. September 1985 veröffentlicht die Zeitung Le Monde Aussagen von Geheimagenten, denen zufolge sogar der Präsident Mitterrand schon im Vorfeld von der Operation Satanic unterrichtet worden sei. Die Untersuchungskommission unter Leitung von Ennui gerät immer mehr unter Druck. Wenn die Sache hier schlecht ausgeht, könnte es nicht nur den Minister, sondern auch den Präsidenten aus der Bahn werfen. Der hat sich nämlich gerade weit aus dem Fenster gelehnt und einen rotzfrechen Brief an die Neuseeländer geschickt. Wie können Sie es wagen, das Wort Frankreichs in Frage zu stellen? Autsch. Jetzt muss doch ein Bauernopfer her, und zwar schnell. Ennui lügt weiterhin in der Öffentlichkeit und zieht den Chef des französischen Geheimdienstes zur Rechenschaft. Der verweigert bei verschiedenen Fragen die Antwort, weil er damit ja das Leben einiger Agenten aufs Spiel setzt, und das wirkt natürlich extrem verdächtig. Und Le Monde veröffentlicht einen weiteren Artikel, der auf den Aussagen eines Whistleblowers in höchster Ebene basiert. Und das ist jetzt wirklich zu viel. Der Geheimdienstchef wird entlassen und dann tritt auch der Verteidigungsminister Charles Ennui zurück. 2 Tage später, 21. September 1985. Mittlerweile ist es unmöglich geworden, die Wahrheit länger zurückzuhalten. In einer Sendung des französischen Fernsehens gibt die Regierung offiziell zu, Geheimdienstagenten beauftragt zu haben, die Rainbow Warrior zu neutralisieren.
Und hat es den Präsidenten dann irgendwie aus der Kurve geworfen durch diese Aktion? Wurde der irgendwie bestraft? Hat es den erwischt?
Nein, natürlich nicht. Der Präsident ist ungeschadet davongekommen. Der Whistleblower hatte Recht behalten. Natürlich wusste der Präsident von dieser Aktion. Denn wenn Kampftaucher zum Einsatz kommen, dann ist es ernst und dann sind das Dinge, die auch der Präsident mitkriegt. Aber von diesen Details wusste er wahrscheinlich nicht. Also das ist irgendwie unter seiner Würde, ja, dass er sich mit jedem Detail beschäftigt. Aber der Ennui, der wusste auf jeden Fall von dieser Aktion und der hat die durchgewunken. Und warum hat er das gemacht? Wahrscheinlich, weil er zum einen seine eigenen, ja von ihm ja vorgeschlagenen Atomtests im Pazifik unterstützen wollte und zum anderen, weil er sich auch erhofft hatte, damit den Respekt dieser Admiräle, die da im Pazifik unterwegs sind, die so kleine Fürsten sind, du erinnerst dich, dass er deren Respekt quasi damit erlangen wollte, und das ist natürlich ziemlich dumm. Mit der Zustimmung Frankreichs werden die Vereinten Nationen hinzugezogen, um bei der Einigung zwischen Frankreich und Neuseeland zu vermitteln. Letztendlich wird die französische Regierung zu einer unglaubwürdigen Entschuldigung genötigt und muss 13 Millionen Neuseeland-Dollar an die neuseeländische Regierung zahlen. Zu einem späteren Zeitpunkt erhält Greenpeace von Frankreich 8 Millionen US-Dollar. Dadurch wird es möglich, Ersatz für die Rainbow Warrior zu schaffen, die Rainbow Warrior 2.
Also man hat jetzt den Drahtzieher identifiziert, den französischen Verteidigungsminister, ja. Aber wer ist denn dann letztendlich ins Gefängnis gegangen? Also ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ja eine Person dabei ums Leben gekommen, der
Absolut.
Fotograf.
Ja, genau, das ist eigentlich immer noch die Frage und da richten sich jetzt alle Augen nochmal auf Neuseeland. Die tatsächlichen Täter sind fast alle entkommen. Die Hintermänner sind längst über alle Berge, die Frau, die Greenpeace bespitzelt hatte, lange fort. Die Kampftaucher sind mit der nächsten Maschine aus dem Land geflogen. Und die Besatzung des Segelboots, als die Polizei realisierte, dass die Crew in das Attentat verwickelt war, hatten sie zu wenig Beweise für eine Festnahme. Das Boot verließ daraufhin schleunigst das Land und wurde nie wieder gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass es heute auf dem Grund des Pazifiks liegt. Die Besatzung war höchstwahrscheinlich auf offenem Meer von einem französischen U-Boot eingesammelt worden. Somit verbleibt also nur das vermeintliche Ehepaar mit den gefälschten Schweizer Pässen in Neuseeland.
Und was sagen die Schweizer dazu?
Ja, die Schweizer, das hat sich dann ganz schnell geregelt. Präsident Mitterrand ist natürlich sofort hingedüst in die Schweiz für ein paar Stunden. Angeblich, so sagt er, um entspannt mit ein paar Freunden was zu besprechen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass er sich einfach ganz nett entschuldigt hat und die Sache war damit vergessen für die Schweizer. Kein Problem, fälscht unsere Pässe.
Okay, also eine Flasche französischen Rotwein vorbeigebracht in
genau.
die Schweiz. Alles gut. Gab es denn noch einen Prozess in Neuseeland?
Ja, den gibt es. Und zwar am 4. November 1985 beginnt der Prozess gegen die Hauptmännin Prieur und Maillot Maffat. Doch beide haben sich einen französischen Staranwalt einschiffen lassen, der die beiden gut berät. Das Paar bekennt sich schuldig und vermeidet damit einen langwierigen Prozess. Und natürlich geht es auch darum, weiteren Enthüllungen vorzubeugen, die dem französischen Establishment noch weiter hätten schaden können. Die beiden werden zu 10 Jahren Haft für Totschlag und 7 Jahren für Sachbeschädigung verurteilt. Die Haftstrafen sollen gleichzeitig verbüßt werden.
Also 17 Jahre dann insgesamt.
Ja, aber gleichzeitig. Also nur 10. Frankreich will das nicht annehmen und so laufen nun also lange und zähe Verhandlungen. Im März 1986 nimmt sich Jacques Chirac, der schon bald Premierminister wird, der Sache an. 2 französische Offiziere, die Frankreichs Streitkräften Ehre machen, die nur Befehlen gefolgt sind und die keine Terroristen sind, befinden sich in Haft. Dominique Prieur sogar in einem Hochsicherheitsgefängnis und offenbar unternimmt niemand in der Regierung etwas Ernsthaftes dagegen.
Das heißt, Chirac nutzt das jetzt für seinen Wahlkampf. Er macht Stimmung gegen die Regierung, um dann irgendwie selber
Absolut.
Zu punkten.
Ja, ja, ja. Und 1 Jahr bleiben diese Agenten in der Haft in Neuseeland und zwischen Paris und Auckland entspinnt sich in dieser Zeit ein politisches Tauziehen. Wie kann man Neuseeland dazu bringen, die Tuaregs freizulassen? Und Frankreich denkt kurz nach und setzt einen teuflischen Plan in die Tat um. Mega krass, man schadet Neuseeland einfach wirtschaftlich. Zum Beispiel exportiert Neuseeland extrem viel Butter nach Algerien, also verkaufen die Franzosen den Algeriern einfach Butter zum halben Preis.
Aua.
Oder Schafe, Neuseeland exportiert ziemlich viel Wolle, also nimmt sich der französische Zoll Lastwagen mit neuseeländischer Fracht vor und fahndet nach Drogen. Die Wolle wird also aufgeschnitten, ne? Da könnten ja Drogen drin sein und somit ist sie leider komplett unbrauchbar und auch unverkäuflich.
Das ist schon krass, dass sie das jetzt im Nachhinein auch noch machen.
Ja, weil die wollen diese beiden Agenten frei haben. Und so geht das noch eine ganze Weile lang hin und her, bis Neuseeland schließlich nachgibt. Die können ja da nicht mithalten, das ist ja total krass für die. Faktisch tauschen sie die Agenten also gegen Wolle und Milch. Die Lösung ist, dass die Agenten ihre Strafe in Hao absitzen sollen.
Hao, wo ist das denn?
Ja, das ist noch so ein weiteres Inselatoll, was da auch in der Nähe ist, das zu Französisch-Polynesien gehört und in der Nähe von Tahiti liegt. Und dieser Ort, den muss man gesehen haben, dieser Ort ist wirklich gottverlassen und besteht im Wesentlichen aus einer Landebahn für Flugzeuge, falls die mal bei einer Pazifiküberquerung notlanden müssen. Dort bleiben sie dann und die Agentin, die Frau, holt ihren echten Ehemann nach und somit sind sie also dann zu dritt und sie gründen einen Tauchclub, um sich da die Zeit zu vertreiben.
Immerhin besser als Gefängnis.
Ja, aber dort bleiben sie nicht für immer, denn Überraschung, nach fast 2 Jahren auf dem Atoll passiert dann eine Riesenüberraschung. Und zwar landet eine Concorde mit einem riesigen Gedonner, denn die Concorde ist ja ziemlich laut. Und aus dem Flugzeug steigt der Premierminister Chirac aus. Er geht auf die beiden zu und schüttelt ihnen die Hand.
Mit einer Flasche französischen Rotwein in der Hand.
Genau. Und er sagt, hallo. Und zu der Agentin sagt er, ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn Sie ein tolles Geschenk erwarten würden und nach Frankreich zurückkommen müssten, weil Sie hier nicht so einfach auf Hao zurückgelassen werden können? Und zu dem Mann sagt er, und Sie wirken gesundheitlich angeschlagen. Vielleicht haben Sie etwas mit dem Magen.
Also das hat er nicht so gesagt, aber man vermutet, dass er so etwas gesagt hat.
So etwas in der Art, ja. Jacques Chirac düst wieder los und kurze Zeit später erhalten die beiden ihre Tests zurück vom Militärarzt. Ja, Riesenüberraschung, unglaublich, sie ist schwanger. Und der Arzt informiert den General, der informiert wiederum Paris und es heißt, holt sie zurück. Ja, und seine Magenprobleme hingegen sollen von, also die Magenprobleme von dem Agenten sollen dann von einem neuseeländischen Arzt geprüft werden. Aber ein französischer Arzt kommt dem neuseeländischen Kollegen zuvor und auch hier heißt es Überraschung. Er muss dringend zurück nach Paris geflogen werden.
War sie denn wirklich schwanger oder haben sie das nur gefaked? Weil es wäre jetzt auch lustig, sozusagen als Kind geboren zu sein aus dieser Situation heraus.
Ja, das könntest du nochmal nachprüfen, das weiß ich nicht. Gute Frage, ja, vielleicht. Jacques Chirac sagt auf einer Pressekonferenz, dem Major geht es sehr schlecht. Das haben französische Ärzte diagnostiziert. Er musste nach Paris zurückgebracht werden. Ja, und das ist der Schlussakt im Drama um die Rainbow Warrior. Immerhin hat es dem Ansehen der französischen Geheimdienste extrem geschadet, ja. Die Geheimdienste der anderen Länder betrachten die Franzosen als absolute Amateure und Idioten.
Das mag sein, aber letztendlich sind sie ja auch alle glimpflich aus der Sache wieder rausgekommen. Sie haben sich irgendwie so durchgewurstelt, kann man sagen.
Auf jeden Fall ist keiner mehr im Knast, ja. Und das ist eigentlich auch das Krasse dabei. Das könnte ja eine lustige Spionagegeschichte sein, aber man darf ja nicht vergessen, dass hier tatsächlich jemand auch ums Leben gekommen ist.
Eben.
Und deshalb ist das Ergebnis eigentlich ziemlich ernüchternd. Und die Operation Satanic wurde bis heute nicht richtig aufgeklärt. In Frankreich gab es bislang keine angemessene öffentliche Untersuchung. Weder zum Anschlag auf das Schiff noch zum Tod von Fernando Pereira. Und der neuseeländischen Polizei wurde die Vernehmung der verantwortlichen Agenten vom Geheimdienst größtenteils verweigert. Die Schuldigen entgingen also ihrer gerechten Strafe und für Greenpeace und vor allem für die Angehörigen des Fotografen ist das eigentlich eine unendliche Demütigung. Denn zum Beispiel der französische Präsident Mitterrand hatte 1985 direkt nach dem Anschlag gesagt, dass sie das auf höchster Ebene für Gerechtigkeit sorgen würden. Und das ist natürlich komplett dreist und löst große Wut aus, vor allen Dingen bei der Familie des Fotografen. Und die sagen, wenn das, was in Frankreich unternommen wurde, als höchste Gerechtigkeit bezeichnet wird, dann gibt es in Frankreich überhaupt keine Gerechtigkeit. Das sagt zum Beispiel die Tochter.
Was sagen denn die Agenten heute dazu?
Das ist in der Tat sehr interessant, denn die neuseeländische Presse hat die im Laufe der Jahre auch ausgegraben und sie nochmal dazu gefragt. Und viele der Agenten sind heute reumütig, denn natürlich haben sie in Anführungsstrichen nur auf Befehl gehandelt, ja. Aber das kann einen ja nicht daran hindern, selber nachzudenken, ja. Und Jean-Luc Kister zum Beispiel, einer der beiden Kampftaucher, die bei der Operation mitgewirkt hatten, der hatte die Bomben am Rumpf des Schiffes befestigt und heute ist er tief beschämt. Und 2015, 30 Jahre nach dem Anschlag, findet er den Mut, sich öffentlich im neuseeländischen Fernsehen zu entschuldigen. Kister sagt, dass er total erstaunt war, als er den Auftrag für den Bombenanschlag bekam. Er habe Greenpeace für eine Organisation von Unruhestiftern gehalten, aber bestimmt nicht für gefährlich. Und er sagt, für uns war das wie, als würde man mit dem Boxhandschuh einen Moskito zerquetschen. Der Einsatz sei ein großer, großer Fehlschlag gewesen. Man habe lediglich das Schiff versenken wollen. Der Tod Pereiras bereite ihm seit 30 Jahren Gewissensbisse. Wir sind keine kaltblütigen Killer, sagt er. Wir haben alles getan, um das Leben der Leute an Bord der Rainbow Warrior zu schonen. Er entschuldigte sich bei Pereiras Tochter und deren Familie für den Unfalltod des Fotografen. Und er entschuldigte sich bei den Neuseeländern für die unfaire geheime Operation in einem verbündeten, freundlich und friedlichem Land.
Also das ist ja auch irgendwie das Mindeste. Man hätte das ja auch von der französischen Regierung erwarten können. Ist zwar schön, dass sich jetzt dieser Taucher entschuldigt, aber damit ist die Sache noch nicht erledigt.
Eigentlich nicht, ja. Und es sehen übrigens auch nicht alle so. Man hat dann auch diese Agentin, die Carbon, vor 2 Jahren nochmal aufgespürt. Die lebt mittlerweile irgendwie in Frankreich in so einem kleinen Dorf und ist da irgendwie, ja, Gemeindevorsitzende, ganz engagiert und so weiter. Keiner weiß natürlich davon, was sie da gemacht hat in ihrer Vergangenheit, so ja. Und die neuseeländischen Zeitungen konfrontieren sie dann und sie sagt dann, dass sie das auch für eine große Fehlaktion hielt, aber sie entschuldigt sich jetzt nicht dafür so, weil sie hat ja nur auf Befehl gehandelt. Und Special Agent Dominique schrieb 1996 ein Buch über den Fall und arbeitet zuletzt unter ihrem Mädchennamen als Personalleiterin bei der Pariser Feuerwehr. Und ihr Partner Elaine Maffard schlug eine Karriere beim Militär ein. Und so geht es übrigens auch den meisten anderen. Sie erhielten Abzeichen und Ehrungen für ihren Einsatz und machten Karrieren beim Geheimdienst bzw. beim Militär. Ja, die französischen Atomtests gingen noch weiter bis 1996. Insgesamt wurden auf der ganzen Welt bisher 2058 nukleare Sprengkörper gezündet.
Wow.
Frankreich hat davon 210 gezündet. Aber das ist nichts gegen das, was noch auf Reserve ist. Auf der ganzen Welt gibt es aktuell 13.400 Atomwaffen.
Boah.
Ja. Und somit ist das Ergebnis eigentlich recht ernüchternd. Aber immerhin hat Greenpeace bewirkt, dass der Pazifik mittlerweile befriedigt ist und da etwas Ruhe eingekehrt ist.
Mhm.
Und damit geht es wieder zu unserer neuen Kategorie, dem Movie Snack.
Im Pazifik spielt auch mein Movie Snack der Woche. Da geht es zwar nicht um Atombomben, aber es geht auch ziemlich gewalttätig zu. Wir befinden uns in Indonesien und dort wurde 2012 die Doku The Act of Killing gedreht, produziert von Werner Herzog. Im Zentrum der Doku steht Anwar Kongo, ein älterer Herr, also ein ehemaliger Kleinganove, der 1965 vom indonesischen Militär rekrutiert wurde, um einen Militärputsch durchzuführen. Anwar wurde damals zum Befehlshaber eines Killerkommandos ernannt, das in den 60er Jahren insgesamt 1 Million Menschen in Indonesien brutal ermordete. Anwar selbst brachte in dieser Zeit eigenhändig über 100 Menschen um, darunter Regimegegner und ethnische Minderheiten. Bis heute wurden Anwar und die anderen Beteiligten an diesem Massenmord nicht für ihre Taten bestraft. Im Gegenteil, in Indonesien werden sie bis heute als Helden gefeiert. In der Doku The Act of Killing besuchen die Filmemacher Anwar Kongo und seine Kumpanen in Indonesien. Sie werden von den Filmemachern dazu aufgefordert, einen Spielfilm über ihre eigenen Taten zu drehen.
Oh.
Ja, und Anwar Kongo und seine Kumpels stimmen zu, denn sie sind alle große Filmfans, vor allem des amerikanischen Actionkinos.
Also die glauben, dass sie jetzt einen Actionfilm da drehen.
Ja, genau.
Okay.
Völlig, also gar nicht selbstkritisch. Die denken jetzt, geil, wir machen jetzt einen Film. Die Doku begleitet nun die Dreharbeiten dieses Spielfilms, in dem Anwar und seine Kumpels das brutale Gemetzel von damals nachstellen. Mal spielen sie sich selber als Massenmörder, mal spielen sie ihre eigenen Opfer. Und während sie die Szenen von damals nachspielen, verändert sich die Haltung von Anwar zum Massenmord von damals. Er beginnt sozusagen seine eigene Rolle zu hinterfragen, kann sich plötzlich nicht mehr so richtig als Held sehen. Also man sieht förmlich, wie er moralisch ins Wanken gerät und seine eigene Fassade mehr und mehr zu bröckeln beginnt. Die Dreharbeiten des Spielfilms werden letztendlich für ihn zu einem Höllenritt. The Act of Killing ist, wie ich finde, ein hochinteressanter Film und gleichzeitig ist er aber auch extrem verstörend und bizarr. Was mir besonders gut gefällt, ist die Idee vom Spielfilm im Dokumentarfilm. Also ich finde das ziemlich originell und außerdem fand ich sehr spannend, die psychische Entwicklung des Massenmörders Anwar Kongo live mitzuerleben. Auch visuell finde ich die Doku ziemlich einmalig. Also viele Szenen aus diesem Spielfilm, der eben in der Doku gedreht wird, sind echt abgedreht, also super albtraumartig und so und auch sehr grausam, aber irgendwie haben die so eine besondere Ästhetik, die sehr besonders ist.
Also nichts für schwache Nerven, sagst du.
Ja, aber wer auf True Crime steht, der kann das, glaube ich, ganz gut aushalten.
Das stimmt, das hält man gut aus. Wo kann ich den noch sehen?
The Act of Killing gibt es unter anderem bei Amazon Prime zu sehen und hat eine Länge von circa 2 Stunden.
Damit können wir uns die Zeit bis nächste Woche versüßen.
Naja, versüßen weiß ich nicht.
Wer weiß. Mehr von uns gibt es wie immer in der nächsten Woche und dann gibt es hier an dieser Stelle wieder eine neue Folge von Lina.
Bis dahin findet ihr uns natürlich auf Instagram unter truestories_podcast. Dort gibt's News, Fotos, Bonusmaterial zum aktuellen Fall.
Zum Beispiel erfahrt ihr dort, was aus dem Wrack der Rainbow Warrior geworden ist. Das ist nämlich ziemlich interessant, aber das hat's hier leider überhaupt nicht mehr in diese Folge geschafft.
Außerdem möchten wir auf Insta gerne mit euch in Kontakt treten. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann lasst es uns wissen und empfiehlt uns gerne weiter.
Jetzt wünschen wir euch und uns aber erstmal eine schöne Woche. In diesem Sinne, tschüss und bis dahin, sagen Lina und Martin.